Kultur im Wandel der Zeit. Der Podcast mit Raphael Krikow und Chris Fleig.
Guten Tag, Chris.
Hallo, Raphael.
Eine neue Folge Neon Vibes und zwar zum spannenden Thema The Beatles und die First British Invasion.
Die First British Invasion, ein Leckerbissen, echt.
Ja, eins vorweg für alle, wir maßen uns nicht an, Beatles-Biografen zu sein oder einen Podcast zu machen über die Beatles, über die Biografie der Beatles, weil das könnten wir gar nicht, das ist viel zu komplex, das können andere viel, viel besser. Bei uns liegt der Schwerpunkt natürlich, das sagt ja auch der Podcast, Popkultur im Wandel der Zeit schon. Schwerpunkt wird hier sein, in welcher Hinsicht waren die Beatles eigentlich Teil einer Popkultur in Bezug auf heute vor allen Dingen.
Ja, und das ist super, super spannend, ne? Also selten, glaube ich, hat es in den vergangenen 100 Jahren ein Musikprojekt, wollen wir es mal so nennen, gegeben, was die Popkultur so maßgebend beeinflusst hat. Und deswegen haben wir uns auch entschlossen, relativ schnell dieses Thema zu nehmen. Da kommt man einfach nicht drum rum.
Genau.
Raphael, was für Erinnerungen hast du? Wann bist du das erste Mal mit den Beatles in Kontakt gekommen?
Also zuallererst würde ich gerne mal fragen, wie war eigentlich deine letzte Woche so?
Ach so, ja richtig. Meine letzte Woche war ganz cool. Ich habe an diversen Projekten weitergearbeitet. Ich habe an einige neue Songs, an denen ich weitergebastelt habe.
Beatles-Cover natürlich.
Beatles-Cover, genau. Und bei dir, wie war es bei dir?
Ich war wie so oft auf Konzerten. Die Woche vor dieser Woche war ich bei Scooter in Frankfurt in der Festhalle. Sah ich mal nichts zu. Also ich habe da, das sind ja praktisch gute Bekannte von mir, aber ich sage da trotzdem nicht so viel zu. Aber vorgestern, glaube ich, ja, ich glaube, es war vorgestern, war ich in Frankfurt in der Butch Cup bei den Buzzcocks. Also eine der bekanntesten Post-Punk-Bands, obwohl die sich auch schon, ich glaube, 75 oder 76 gegründet haben. Aber spannend. Da ist mir was passiert, was mir noch nie auf einem Konzert passiert ist. Ich bin mit einem Freund hingegangen und wir waren relativ spät. Also wir kamen so 7:45, was eigentlich nicht wirklich spät ist, weil normalerweise fangen die Hauptbands ja so um 9 an. Naja, kamen wir so 7:45 und wir wussten, das ist eine Vorband, die spielte dann so. Und die spielte und spielte und mein Kumpel, der hatte, das mache ich aber auch immer, die Setlist sich geholt, um mal zu gucken, wann kommt denn was, wie viele Zugaben gibt es und so weiter. Das ist eigentlich total unromantisch, aber wir machen es trotzdem. Wir gucken uns mal an, was haben sie so vorgestern gespielt. Und das werden sie wahrscheinlich auch heute spielen. Und dann spielten sie so und dann waren. Und dann da dachte ich, ey, scheiße, wie lange spielt diese Vorband
eigentlich? Und so, dann war die auf dem Konzert oder was?
Nee, und dann warst du 8:30 und dann war das Konzert fertig und dann kamen die Zugaben. Und ich hatte die ganze Zeit gedacht, es wäre die Vorband, aber es waren die Buzzcocks, die da gespielt
haben. Nein, wie geil ist das?
Ich habe nur gedacht, oh ey, wenn die fertig sind und die Buzzcocks spielen ihre 23 Titel, wie lange geht das Konzert denn? Und dann waren die fertig und es kamen noch 6 Zugaben. Und ich habe die ganze Zeit einfach gedacht, es wäre gar nicht
Buzzcocks.
Ich muss sagen,
war es denn trotzdem schön?
Das war total geil. Also das war natürlich so richtiger, richtiger Punk. Und ich habe mir auch gedacht, oh, die Buzzcocks müssen sich echt Mühe geben, wenn die besser sind als die Vorband.
Oh, wow.
Naja, lustige Anekdote.
Total.
So, aber mein erster Kontakt zu den Beatles war, das hatte ich, glaube ich, auch schon mal erzählt, oder das wird nochmal Thema, dass meine Eltern mir das rote Album geschenkt haben. Da war ich schätzungsweise vielleicht 10, 12.
Das rote Album, könnte man ja mal erklären. Es gibt von den Beatles 2 Compilations, die am Ende ihrer Karriere veröffentlicht wurden.
Das rote, das blaue, rot und das blaue. Das rote war die erste Phase, ich glaube bis 64, 65 oder so. Wobei ich das damals gar nicht wusste. Und das blaue Album ist dann so von 66 bis 70.
62 bis 66 das rote und das blaue
66 bis 69, dachte ich, oder 70 sogar, weiß ich nicht mehr genau.
70.
Ja, aber das wusste ich damals natürlich nicht. Und die Platte habe ich natürlich, weil es meine erste Platte überhaupt war, rauf und runter gehört. Also das fand ich
Okay.
ganz toll. Und seitdem bin ich da auch hängen geblieben, bin nie Rolling Stones Fan geworden, immer Beatles, Beatles, Beatles. Bis heute. Und
Das Cover
selbst?
ist ja auch so lustig, ne? Weil sie schauen da so ein Treppenhaus runter und das ist halt, das eine ist halt von ganz früher und das zweite ist mit so langen Haaren in der späteren Beatles-Phase, als sie halt so
Genau.
experimentell wurden.
Aber an
Und
derselben
das
Stelle,
Blaue an derselben
exakt
Stelle.
dieselbe Stelle das Foto, nur das eine im blauen Rahmen, das andere im roten. Genau.
Ja, spannend. Meine Eltern hatten natürlich auch diese beiden Platten und auch da bin ich relativ früh auch mit diesen ganzen experimentellen Sachen in Berührung gekommen, sozusagen. Ja, Mensch, ich glaube, es macht mal Sinn, die Phasen der Beatles einfach mal so zu überschauen und zu überblicken, oder? Was meinst du?
Ja, fang mal an.
Okay, aber zuerst wollen wir die Jungs mal beim Namen nennen. John Lennon und Paul McCartney bilden so ein bisschen den Kern der Band. Die beiden haben sich, glaube ich, auch als erstes kennengelernt und haben einfach die meisten Titel zusammen geschrieben und auch gesungen. Und später dazu kam dann George Harrison, der hat auch viele Songs dazu beigesteuert. Und Ringo Starr, den Schlagzeuger, den haben sie in Hamburg kennengelernt, weil die so begeistert waren von seinem Schlagzeugspiel in einer anderen Band. Und ich glaube, man kann die Beatles-Karriere in so vier Phasen aufteilen. Phase 1 wäre nach meinem Empfinden so ein bisschen die Findungsphase in den Mitte, Ende 50er, Anfang 60er Jahren. John Lennon hatte erst eine Band namens The Curryman. Da kam Paul dann später dazu. Und aus den Curryman wurde die Band Johnny and the Moondogs. 1960 kam sie dann auf die ziemlich originelle Wortschöpfung The Beatles, weil sie ursprünglich The Silver Beatles heißen wollten und sie sich dann aber überlegt haben, Beatles mit EE, Mensch, ist doch viel origineller, wenn wir den Beat mit reinbringen, eben wie Beatmusik. Und daraus wurde dann The Beatles.
Die Beatles haben aber als Skiffle-Band angefangen. Also die waren eigentlich, haben sie angefangen und haben amerikanische Bands als Vorbilder gehabt. Also Elvis war ein großes Vorbild von Beatles und da so haben sie auch angefangen und haben dann
Ja,
erst
total.
diesen Beat-Style erfunden. Und das gab es vorher auch gar nicht. Also dafür sind sie sehr bekannt gewesen und das haben sie unter anderem in Hamburg gelernt. Also die kamen als Beat-Band zurück nach Liverpool. Also die waren schon die waren das nicht von Anfang an. Die haben schon amerikanische Bands imitiert am Anfang und dann ihren
Ich glaube,
eigenen
die haben
Stil
auch viel
erfunden.
gecovert, ne, in der
Sie
Zeit.
haben relativ viel gecovert. Twist and Shout ist ein
Ja,
Cover,
ja.
Mr. Postman ist ein Cover, Roll Over Beethoven ist ein Cover, ein paar, aber nicht so viele. Ganz am Anfang, ja.
Ja, wow. Ich habe mal hier so eine Tour mitgemacht auf der Reeperbahn und da wurde mir erzählt, dass sie auch wirklich 8 bis 9 Stunden durchgespielt haben, ne? Also das ist nicht so irgendwie, dass da irgendwie mal so ein 2 Stunden Auftritt stattgefunden hat, sondern die haben wirklich durchgespielt.
Übrigens hießen sie
Ja.
da nicht The Beatles.
Nee, das war noch in der Zeit davor, ne?
Die hießen die Beat Brothers in Deutschland.
Ach
Weil
so,
die
okay,
Promoter
wow.
wollten das Wort Beatles nicht haben. Jetzt wird es peinlich, weil das dem Wort Penis zu nahe kam.
Ach
Deswegen haben
nee,
sie
ne?
diese Beat Brothers hier genannt und da hatten sie
Ah.
noch, auch noch kein Management. Insofern haben sie sich auch so, also wenn du das mal recherchierst, wirst du es finden, dass ganz am Anfang die Band in Hamburg The Beat Brothers hieß.
Ach krass. Ja, aber anhand von diesem Beispiel, das ist ein schönes Beispiel für die Zeit. Denn letztendlich sind die Beatles ja nicht zuletzt auch bei Teenagern unglaublich beliebt gewesen. Und die Heranwachsenden in der Zeit hatten wirklich die Nase voll von diesem ganzen schnöden, piefigen 50er-Jahre-Mief. So diese Nachkriegswelt in England und auch Deutschland natürlich. Und man hat wirklich überall gespürt, sagen Zeitzeugen, dass die Jugendbewegung wirklich was Neues und was anderes wollte. Die zweite Phase ist, finde ich, der Durchbruch, also so die Jahre 63 bis 66, wo sie halt die ganze Welt angesteckt haben. Was damals ziemlich außergewöhnlich war, sie haben ihre Songs halt selbst geschrieben und das war sehr ungewöhnlich für die Zeit. Darüber hinaus haben sie halt zweistimmig gesungen. Auch das ist nicht üblich gewesen. Und sehr schnell haben sie dann wirklich einen Hit nach dem anderen gelandet und haben es obendrein auch Ende 63 dann auch in Amerika geschafft und sich parallel eben auch ein ziemlich originelles Image ausgedacht. Dazu kamen die geilen Frisuren. Und am Ende war es so, dass sie eben nicht nur Teenager begeistert haben, sondern sämtliche Altersklassen. Und die ganze Welt war entflammt von der Beatlemania.
Ja, vor allen Dingen war es so, dass es diese Zeit war, glaube ich, wirklich der Beginn überhaupt einer Jugendkultur. Sowas gab es vorher gar nicht, weil die Gesellschaft in den 60er Jahren von Teenagern dominiert wurde, glaube ich. Und insofern war das auch das für die Zeit was ganz Neues, dass also die Jugendkultur eigentlich die 60er Jahre dominiert hat. Das gab es vorher nie sowas. Und da waren die Beatles genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort.
Wow. Ja, ich glaube, in den Nachkriegsjahren war das auch immer so, also vor den 60ern, dass die Söhne immer so in die Fußstapfen der Eltern gewandert sind und dass auch die Musik gehört wurde von den Eltern. Und das war, glaube ich, etwas völlig Neues. Phase 3 ist, finde ich, die Experimentierphase. Die Beatles waren ja Mitte der 60er auf Tour und zwar weltweit. Und das ist wohl enorm stressig gewesen. Die Beatlemania hat die Jungs mega erschöpft, glaube ich, weil die Konzerte waren damals ja noch nicht so ausgestattet wie heute. Das heißt, die hatten immer das Problem, dass sie sich auf der Bühne nicht richtig hören konnten, zum Beispiel. Und das führte dazu, dass Paul McCartney teilweise ganz andere Texte gesungen hat, weil er so genervt war und niemand davon Notiz genommen hatte. Und durch diese ganzen Stressfaktoren, gepaart mit einer medialen Aufmerksamkeit, die es nie zuvor gab, haben die Beatles sich halt entschlossen, nie wieder live aufzutreten. Und in dieser Phase begannen sie zu experimentieren, an ihrem Sound zu basteln und auch mit neuen Studiomöglichkeiten Dinge umzusetzen, die es vorher noch nicht gab. Dann kam halt die Alben Rubber Soul. Rubber Soul gilt bis heute als eins der ersten Konzeptalben, wo eben nicht nur Singles aneinandergereiht wurden, sondern wo das Album an sich als Kunstwerk galt. Dann gefolgt von Revolver, was nochmal einen krassen psychedelischen Touch mit eingebracht hat. Und die beiden Singles Strawberry Fields Forever und Penny Lane haben dann die Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band Phase eingeleitet. Das ist ja mit das legendärste Beatles-Album.
Übrigens, lustige
Das,
Anekdote. Penny
ja.
Lane, Strawberry Fields Forever. Strawberry Fields Forever war in England nur auf Platz 35. Kennst du die Geschichte? Da haben sie den Fehler gemacht und haben die Strawberry Fields Forever als B-Seite von Penny Lane veröffentlicht. Und so eine Single kann nie in die Charts gehen, weil dann ist immer Penny Lane der Hit.
Ja, das
Deswegen
habe
war
ich auch.
Strawberry Fields Forever nur auf Platz 35. Es wäre eine klare Nummer 1 gewesen.
Weil die Zahlen aufgeteilt werden müssen.
Genau. Lustig.
Absolut abgefahren. Übrigens auch sehr ungewöhnlich in der Zeit, dass man die Hits, die Anfang des Jahres stattgefunden haben, nicht auf dem nächsten Album verteilt hat, sondern die haben einfach sich rausgenommen, häufiger mal einfach Sachen zu veröffentlichen. Und das dann gar nicht mehr für das nächste Album zu promoten. Das war auch sehr ungewöhnlich.
Ja,
Und
das habe ich ein bisschen, das meine ich mal anders irgendwo gesehen oder gehört zu haben, dass sie die Leute nicht enttäuschen wollten, indem sie Sachen auf Platten machen, die die Leute alle schon gekauft hatten.
ah, okay.
Meine ich mal gelesen zu haben, aber weiß ich auch nicht, ob das stimmt.
Ja, ich glaube aber auch, dass in der Experimentierphase, also die sich wirklich gegenseitig immer gebettelt haben. Und ich glaube, die sind wirklich übergesprudelt vor Ideen. Also nach Sgt. Pepper zum Beispiel kam ja dann auch gleich die erste Satellitenübertragung der Welt, wo sie halt extra einen neuen Song für geschrieben haben, All You Need Is Love.
Genau.
Ja, und das war so für mich, finde ich, so diese Experimentierphase und Phase 3. Und die finale Phase geht dann ins Ende der 60er Jahre, wo sie halt auch politisch sich immer stärker positioniert haben. John Lennon hat ja damals gesagt, wir sind erfolgreicher und bekannter als Jesus. Und das hat in Amerika für ganz krasse Proteste gesorgt. Dann haben sie sich ja auch sehr Vietnamkritisch gezeigt. Und in der finalen Phase kamen neben den sehr experimentellen letzten Alben White Album, Abbey Road und Let It Be halt auch dazu, dass es auch so ein paar rechtliche Themen zwischen den Jungs gab und eben auch Einfluss der jeweiligen Freundinnen. Ganz früher war das nie der Fall, dass Freundinnen im Studio mit dabei waren und in den letzten Recording Sessions waren halt häufig auch die Lebensbegleiterinnen mit dabei. Dann haben sie sich natürlich auch allen ganz eigenen Projekten gewidmet und sind dann schlussendlich ja 1970 auseinandergegangen.
Ja.
Ja, aber ich glaube, generell kann man sagen, also wo man hinhört, also immer wenn man mit Zeitzeugen spricht über genau diese Zeit, haben alle Aussagen eines gemeinsam, dass die Beatles die Welt auf sämtlichen Kanälen komplett verändert haben.
Ja, das kann man belegen mit ganz, ganz, ganz vielen Fakten auch natürlich.
Ja.
Aber ich wollte noch mal einmal ganz zurückgehen. Ich habe einen sehr interessanten Ausschnitt gefunden über die Hamburg-Zeit der Beatles. Warum eigentlich die Beatles in Hamburg waren, das wusste ich so nicht. Das spiele ich
Aha.
mal kurz vor.
The second invasion of Germany started about 4 years ago. This wasn't a military invasion, but more of a pop invasion of British beat artists. The club owners over here in Hamburg had been looking for a long time for something new to offer to the Hamburg youngsters. All they had here was television, and German television programs are usually aimed at the adults anyway. They heard from young seamen who had been in Hull, Southampton, Liverpool, such ports in Britain, on coast-to-coast cargo vessels, that an American style of rock and roll music was being played over in Britain by British artists. Of course, it was too expensive to bring American artists from the States. So these club owners, people like Peter Eckhorn, Bruno Koschmider, decided to import British artists. It only really took us about one day to be accepted by the German youngsters. From then on, it was plain sailing, and that is how the big beat boom actually started here in Hamburg.
Fand ich sehr spannend,
Wow, ja.
dass der Grund war, weil man die Amerikaner holt, es zu teuer ist und zu lange dauert.
Abgefahren, ja.
Ja.
Ja, krass. Aber ich glaube, man kann auch feststellen, dass die Beatles dahingehend so wahnsinnig einflussreich auf die Popkultur waren, weil sie halt es verstanden haben, auch die Subkultur anzuführen, oder?
Ja, also ich glaube, soweit ich das, wenn ich das so verfolgt habe bei den Beatles und den Dokus, dann habe ich immer das Gefühl, dass das so ein sehr eigendynamischer Prozess war, der gar nicht so unglaublich bewusst war. Was man den Beatles auch anmerkt, weil sie sind zumindest in der kompletten ersten Phase, also in der ersten Hälfte, also Phase 1 und 2, sehr authentisch und ich habe manchmal das Gefühl, dass sie gar nicht mit diesem Ruhm überhaupt nicht umgehen können. Also es gibt da so lustige Anekdoten, dass sie, also auch zum Beispiel interessant ist, dass sie ja, dass drei von ihnen ja aus Hamburg ausgewiesen wurden, weil sie der Brandstiftung irgendwie angezeigt wurden.
Ja.
Und der eine hatte, glaube ich, gar keinen Pass oder irgendwie sowas. Das war ziemlich strange. Und da gibt es unglaublich viele Anekdoten, wie selbst in den ersten 3, 4 Jahren so Sachen passieren, wie der Tourbus, den 28-jährigen Bus, den sie sich da kaufen, der dann auf der Autobahn liegen bleibt und so. Aber das in so Phasen, wo sie in England wo die Beatlemania schon fast stattfand in England, man hat das Gefühl, dass sie gar nicht verstanden haben, was da so richtig passiert. Das siehst du auch in so vielen TV-Interviews, also TV-Ausschnitten, dass sie so extrem unbedarft sind bei allem. Also so gar nicht.
Ja, aber das haben sie auch ein bisschen ausgekostet, glaube ich, ne? Ich glaube, sie waren sich ihres Images sehr wohl bewusst, dass sie halt rumgeflaxt haben, weil auch die Art und Weise, mit Interviews so umzugehen, war damals auch völlig ungewöhnlich. Da waren halt so Künstler wie Cliff Richard eher so bieder und eher so konservativ am Start. Und ich glaube, das hat auch mit dazu beigeführt, dass sie halt irgendwie so unglaublich locker rüberkamen, weil sie halt so unbedarft, diese Unbedarftheit halt auch gelebt haben. Also ich glaube, das haben sie auch ein Stück weit bewusst gemacht und in Szene gesetzt.
Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, das ist eine gewisse Authentizität bei denen gewesen, in den Interviews unglaublich flapsig zu sein. Das wird ja heute auch als ein Stück Popkultur gesehen, die sie damals eingeführt haben, dass man eben nicht irgendjemand gerecht werden muss, irgendwelchen Journalisten oder den Schwiegereltern, sondern dass man einfach das macht, wie als wenn man zu Hause wäre. So haben die ja geredet teilweise. Millionenpublikum.
Ja.
Das ist auch ein interessanter Fakt, dass es gab mal 1964, waren sie das erste Mal bei der Ed Sullivan Show in Amerika und hatten 73 Millionen Zuschauer. Das muss man sich mal vorstellen.
Wahnsinn.
Und ohne diese Sendung hätte es übrigens nie eine First British Invasion in den USA gegeben.
Ja, mega
Also,
interessant.
ja.
Ja, im Grunde haben sie ja auch den Weg für die Stones eigentlich geebnet, so, ne? Bloß damals war das Wort Rock, glaube ich, noch überhaupt gar nicht so häufig verwendet. Es waren eigentlich immer so die Rede von Pop, also populär Pop-Festivals. Pop war in aller Munde, aber das Wort Rock noch gar nicht so. Und ich glaube, das haben sich die Rolling Stones dann halt so ein bisschen vorgenommen und haben den Bereich halt stark besetzt. Und die Beatles durch diese Experimentierphase sind halt in völlig andere Richtungen gegangen.
Genau, aber sie haben den Weg auch für Bands wie The Who, The Kings, was gab es noch? Hollies gab es noch,
Ja, auch die
und
ganze
übrigens auch,
psychedelische Welt, ne? Also
genau.
die ganze psychedelische Welt, die
Also sie haben die Tür geöffnet, für diese britischen Acts in Amerika. Auch übrigens interessanterweise, weil ich da einen kleinen Bezug zu habe, Manfred Mann gehört auch dazu.
Ach, geil.
Zur First British Invasion. Also muss man mal erklären, die British Invasion ist im Grunde die, auf einmal kommen die Beatles, kommen englische Künstler mit einer eigenen Musik und belegen die Charts praktisch komplett in Amerika. Das hat es vorher noch nie gegeben.
Ja, und man redet so ein bisschen von der First British Invasion, die genau in dieser Phase stattfindet, die wir halt gerade so ein bisschen fokussieren. Und dann ist die Rede auch von der Second British Invasion. Und das sind die Anfang 80er Jahre, wo Ähnliches passiert ist. Also wo eine Masse von Bands auf einmal die US-Charts dominierten.
Genau. Aber die Beatles haben es schon mal locker 20 Jahre vorher gemacht.
Ja, Wahnsinn. Ja, auch Einfluss auf politisches Denken, aber eben auch Aufnahmetechnik so, ne? Also das legendäre Album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band ist im Studio ja immer noch auf einem Vierspurrekorder aufgenommen worden. Das muss man sich mal vorstellen, ne? Also da ist es nicht einfach möglich gewesen, so 16 Spuren parallel abzufeuern. Und dann wurden sie halt kreativ und haben teilweise Loops entwickelt und die Bandmaschine um Gläser gewickelt, damit man halt so ein ganz, 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 eine ganz lange Loop überhaupt hat. Also die sind wirklich mit dem Studio als Musikinstrument umgegangen, wird immer gesagt. Also das Studio als Musikinstrument zu begreifen und damit kreativ umzugehen. Deswegen haben sie auch in dem Studiosektor wirklich Weichen gestellt. Und dann waren sie natürlich auch in der obersten Liga und konnten sich alles erlauben. Es wurde ihnen auch alles bezahlt. Und genau in der Phase haben sie zum Beispiel auch denjenigen kennengelernt, der als Erfinder für die Synthesizer galt, Robert Moog, der hat zufälligerweise in einem anderen Studio aufgenommen und dann haben die halt gemeinsam auch rumexperimentiert und hatten eben auch einen Zugang zu Synthesizern in der frühen Phase.
Ja, wobei das war maßgeblich, war das George Harrison, der dich dafür interessiert hat, habe ich meiner Meinung nach gehört. Der damit schon, also wie war das? Der hat ja auch ein Solo, ich glaube, das 68er Album Revolver, genau. Da waren ein paar Titel drauf, da haben sie ganz
66,
viele
das
schon
war,
mit,
ja.
66, genau. Da haben sie schon sehr viel mit Moog gearbeitet und das war George Harrison, war da maßgeblich beteiligt. Aber ich habe ein Zitat. Genau, da haben sie nämlich auch das gemacht, was ich oft schon in anderen Dokumentationen zum Thema elektronische Musik, denn das ist ja hier jetzt gerade der Punkt, dass wir darüber reden, dass die Beatles schon elektronische Musik eingesetzt haben, wo man das gar nicht glaubt, aber da waren die Beatles auch ganz weit vorne. Da hat Paul McCartney über Yellow Submarine mal gesagt, ich hörte Stockhausen, also den deutschen Komponisten Stockhausen, ein Stück bestand aus lauter Plink-Plongs. Und interessanten Ideen. Vielleicht würde unser Publikum genau ein paar kleine Veränderungen nicht, gegenüber ein paar kleinen Veränderungen nicht einzuwenden haben. Also da war ganz klar, er hat sich da von Stockhausen inspirieren lassen, der übrigens auch bei Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band auf dem Cover ist.
Ach, geil.
Ja. Also muss man erklären, das Cover besteht aus einer Collage aus sehr, sehr vielen Künstlern, da hatte jeder durfte halt mehrere Künstler nennen, die dann als Collage auf diesem Cover mit drauf sind. Und ich bin der Meinung, George Harrison war das garantiert, der wollte das Stockhausen mit drauf und der ist mit drauf.
Ach super.
Aber dazu kommen wir später vielleicht nochmal, Kunst und so.
Ja, total. Ich meine, auch da auf dem Sektor sind sie wirklich extrem innovativ gewesen, ne? Ich glaube, auch ein Beatles-Cover war das erste Club-Cover. Ich glaube,
Das so.
Beatles for Sale war das erste Album, was man aufklappen konnte. Und das haben sie halt gemacht, um halt einen Mehrwert zu haben, aber auch um ihre Texte mit unterzubringen. Und Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band ist halt auch ein Gatefold-Sleeve. Ich glaube auch
Nicht
das
nur das,
White
weißt du,
Album,
was
glaube
an
ich auch.
dem Album auch spektakulär ist? Meiner Meinung nach ist es das erste Album, auf dem die Liedtexte hinten abgedruckt sind. Und das gab es wohl vorher noch nicht. Das war, ne. Übrigens, da, wenn wir zum Thema Popkultur und Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, sagt Paul McCartney, die Stimmung des Albums entsprach dem Zeitgeist, nämlich Summer of Love, also Sommer der Liebe im Swinging London. Er behauptet, dass die Beatles nicht die Anführer, sondern die Sprecher ihrer Generation waren.
Ja.
Und wenn das keine Popkultur ist.
Ja. Ja, wie würde man das vergleichen mit der Gegenwart? Was meinst
Sehr
du?
schwer. Sehr schwer.
Ja, es hat sich halt unfassbar viel verändert, ne? Also, ich glaube, in den 80er Jahren und auch vielleicht noch 90er Jahren gab es noch so Phänomene, ne? Wo Leute halt einen Teil der Generation mitgerissen haben. Ne? Wir erinnern uns an Michael Jacksons Rundumschlag. Auch Madonna kann man in diesem Atemzug nennen, finde ich, weil auch Madonna es geschafft hat, die Subkultur mitzunehmen in vielen Phasen ihrer Karriere. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es eben durch diesen ständigen Zugriff durch die Digitalisierung der Welt und durch den ständigen Zugriff so ein Phänomen wie die Beatles überhaupt gar nicht mehr möglich ist. Was glaubst du?
Ist sehr schwer zu sagen. Also mir fallen auch nicht mehr so viele ein. Also Nirvana war das ganz bestimmt, obwohl es überhaupt nicht meine Welt war. Und sowas wie die Beatlemania gab es ja bei Take That auch nochmal im Kleinen. Ja, also wo sich wirklich Menschen das Leben nehmen, weil die Band sich trennt und so. Also, aber so danach fällt mir eigentlich nicht mehr so viel ein, mit was man das vergleichen kann. Aber das ist, ich sage dann ja immer, das ist halt der Zeitgeist. Die Zeiten haben sich verändert. Wahrscheinlich ist das so nicht mehr möglich.
Ja, man weiß
Ja,
es
aber ich.
nicht, ne? Ob es vielleicht dann doch irgendein Influencer gibt, der dann am Ende doch alle Generationen begeistern wird. Oder ob es vielleicht eine Gegenbewegung wird, wo die Leute das Handgemachte zu schätzen wissen. Aber das ist halt immer so die Frage, ob das halt auch Paralleluniversen sein werden, ne?
Ja, das ist, also darüber eine Aussage zu treffen, ist schwierig. Ich glaube einfach, dass die Beatles sowas Nachhaltiges hatten, dass das ist eine Dimension, das kannst du mit nichts vergleichen. Ich habe auch das Gefühl, das wird es nicht mehr geben. Also da müsste man mal auch mal ganz kurz so ein paar Sachen erwähnen. Wir haben vorhin, was so spannend ist, eigentlich war die Beatles seit 10 Jahren. Das ist sowieso schon extrem wenig. Und die haben nur 3 Jahre getourt. Die haben im Grunde nur von Ende 63 bis Ende 66 getourt. Die haben noch ein Konzert nach 66 gegeben, 1969, auf dem Dach der Apple Studios, das was aber dann abgebrochen wurde wegen Lärmbelästigung. Also 3 Jahre Touren und haben aber in 8 Jahren 1,3 Milliarden Tonträger verkauft.
Wahnsinn.
So haben die meisten Nummer-1-Hits, die es jemals gab. Das Duo Lennon McCartney waren die erfolgreichsten Komponisten aller Zeiten, 28 Nummer-1-Singles in den USA. Für McCartney und 21 für John Lennon waren die sagt auch schon alles, meistgecoverte Band der Geschichte überhaupt. Ja, und dann hatten sie der erste weltweite, dann hatten sie, was sie auch hatten, erster weltweite TV-Live-Auftritt 1967, nannte sich Our World, in 26 Länder übertragen
Ja,
mit
ja.
600 Millionen Zuschauern.
All you need is love, das war das ja,
All
ne?
You Need Is
Ja.
Love,
Wo übrigens
genau.
Mick Jagger auch im Publikum sitzt. Und das ist auch so einzigartig, dass andere Künstler sich nicht als Konkurrenz gesehen haben in der Zeit, sondern sich dieser Beatlemania wohlgesonnen positioniert haben. Jimi Hendrix hat ein Konzert mit Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band angefangen. Das zeigt eben auch, dass sie in so vielen Bereichen einen riesen Einfluss hatten, ne?
Ja, sie haben, es gibt noch ganz interessante Aspekte. Einen davon wusste ich gar nicht, der andere war mir bekannt, dass die Beatles die ersten waren, die praktisch eigene Filme gedreht haben. Der Grund ist ganz interessant, sie haben eigene Filme über ihre Musik und über ihre Singles vor allen Dingen auch gedreht, weil sie, das hattest du vorhin schon erwähnt, die Live-Auftritte nicht mehr machen konnten, weil das einfach die, waren übrigens die erste Band, die übrigens auch Stadion-Touren gemacht haben, durch ihren Manager organisiert, weil es in den Hallen zu riskant war. Das gab es vorher nicht, Stadionkonzerte. Und das ist dann auch so ausgeartet, dass sie dann irgendwann gar nicht mehr aufgetreten sind. Aber um ihre Singles zu promoten, waren dann die Beatles die, die dort Videos zugemacht haben. Und damit haben sie eigentlich die Ära der Musikvideos gegründet. Das gab es vorher nicht. Also man sagt, dass diese Musikvideos zu Werbezwecken der Start waren, überhaupt Musik zu verfilmen. Das gab es vorher nicht. Finde ich interessant. Und der zweite interessante Aspekt bei den Stadiontouren oder überhaupt bei den Touren waren, dass die Beatles diese Segregation beendet haben. Da gab es ein Konzert in wo war das? Ich glaube Jacksonville 64, wo es eine Rassentrennung geben sollte im Stadion, was bis dahin total üblich war in den USA, obwohl die Rassentrennung jetzt aufgehoben war. Und die Beatles haben gesagt, nein, dann spielen wir nicht. Und das konnte Jacksonville nicht riskieren, deswegen haben sie die Rassentrennung im Stadion aufgehoben und das war der Start für viele große Konzerte, um die Rassentrennung aufzuheben.
Super.
Also
ja,
finde ich
macht
schon.
Die Beatles eben auch aus, ne, dass sie sich halt ziemlich selbstbewusst und straight positioniert haben, ne?
Ja, genau. Klar, aber muss man natürlich immer sagen, bei dem Erfolg im Rücken geht das wahrscheinlich auch leichter.
Ja, aber trotzdem, also es gab ja nach dieser Lennon-Aussage das Vorkommen ist, dass es in ganz Amerika Leute die Beatles-Platten verbrannt haben, ne? Und da überlegt man dann, glaube ich, schon, wie es so weitergeht. Und das ist so geil, dass sie halt dabei geblieben sind, ne?
Ja, absolut.
Ja, spannend. Ja, was für ein Einfluss, was für eine Band, einzigartig, man kann es nicht anders sagen. Ja, womit wir, glaube ich, bei den Top 5 angekommen sind, oder?
Ja, können wir gerne machen. Muss mal gucken. Ich habe mir da, glaube ich, nur. Achso, natürlich, eins muss man noch erwähnen: diese British Invasion in den USA, die basierte natürlich auf den Erfolgen der Beatles. Und das ist wirklich einzigartig. 64, 14 Plätze in den Billboard 100 belegt. 14 von 100. Im November 64 die ersten 5 Plätze der Single-Hit-Parade. 60% aller in den USA verkauften Singles waren Beatles-Produktion 1964.
Krass.
Das ist schon, also schon krasse Zahlen. So, ja, dann fang du doch mal an mit deinen Top 5.
Ja, ich habe auf Platz 5 A Day in the Life. Das ist das letzte Lied auf Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Das ist auch so spannend. Die haben ja einfach improvisiert, ne? Also ich glaube, McCartney hatte die Idee, dem gesamten Orchester vorzuschreiben, den tiefsten Ton zu spielen und es von unten nach oben hochzuspielen. Und das war damals in der Zeit unglaublich ungewöhnlich. Übrigens auch erwähnenswert ist, dass sie mit ihrem Produzenten George Martin jemanden an der Seite hatten, der so große orchestrale Sachen auch organisieren konnte. Der war zwar nur ein paar Jährchen älter als die Jungs, aber galt bei denen halt immer so ein bisschen als Old Man. Und der ist häufig eingesprungen, wenn es so um krassere, aufwendigere Dinge ging. Später hat Paul McCartney auch den James-Bond-Titelsong gemacht und George Martin hat den gesamten Soundtrack geschrieben. Ja, auf Platz 4 ist Something, ein George Harrison-Song auf Abbey Road. Auf Platz 3 Strawberry Fields. Legendär.
Auch bei mir übrigens auf Platz 3. Wie
echt?
Lustig.
Ach super. Ja.
Auf Platz 3.
Ja. Das ist übrigens Strawberry Fields Forever heißt der Song, ja. Und Strawberry Fields war ein Mädcheninternat übrigens. Und Das hat John Lennon aus der Zeit wohl als Inspiration genommen, weil er in der Nähe eines Mädcheninternats gewohnt hat.
In Liverpool übrigens.
Ja. Auf Platz 2 bei mir, Eleanor Rigby, war für die Zeit auch mega experimentell, total ungewöhnlich. Und dieser Move kam in der Öffentlichkeit sehr avantgardistisch an. Viele hatten irgendwie so das Gefühl, dass die Beatles jetzt Musik für Intellektuelle machen. Und ich glaube, gehört zu haben, dass man sich auch erstmal so ein bisschen an diesen Style gewöhnen musste damals. Ja, und auf Platz 1, ich kam nicht drum rum, Yesterday. Ich habe den Song immer schon geliebt als Kind und Paul McCartney hat den ja geträumt, die Melodie und den Text geträumt. Und er ist aufgewacht und ist am nächsten Morgen, hab gedacht, das gibt es doch schon. Das kann doch nicht sein, dass es das nicht gibt. Und dann ist er halt zu seinen Bandkollegen und auch zu George Martin und hat irgendwie gefragt. Das ist immer, ich singe euch das mal vor, das gibt's doch. Und dann haben alle gesagt, nee, das gibt's nicht. Ich kenne das nicht. Und als George Martin dann, der ja, wie gesagt, sehr erfahren war, dann auch noch sein grünes Licht gegeben hat, haben sie es halt aufgenommen und auch sehr einzigartig, dass ein Pop-Act wie die Beatles das mit einem Streicherorchester, mit einem Streicherquartett, war es, glaube ich, aufnehmen. Das war auch sehr ungewöhnlich für die Zeit.
Es gibt eine interessante These von einem, ich glaube John Lennon oder Paul McCartney, ich weiß es nicht mehr genau, die mal versucht haben zu begründen, warum eigentlich ihre Songs so eingängig sind. Ja, also warum man die sich so leicht einprägt. Und jeder kennt ganz viele Beatles-Songs, obwohl man die Beatles nicht unbedingt kein großer Beatles-Fan sein muss. Man kennt das, auch wenn es schon irgendwie mittlerweile 60 Jahre alt ist. Und die These war die, dass die auf diesen langen Tourbusfahrten, wo nichts passierte, haben sie angefangen, Songs zu schreiben, also nicht zu schreiben, sondern sozusagen sich im Gedächtnis vorzustellen, also praktisch zu komponieren, weil es gab keine Aufnahmegeräte. Und dann haben sie nur das gemacht, was sie auch am nächsten Morgen auch wieder in Erinnerung, also wieder abrufen
Ja.
konnten. Ganz spannend eigentlich, weil dann war es einprägsam. Das ist eigentlich deren Begründung, warum so viele Titel so einprägsam waren am Ende.
Ach, Wahnsinn. Ja, das
Ja.
nicht sofort aufnehmen zu können, ey,
Ja, kann man sich gar nicht
das
vorstellen.
kann man sich gar nicht vorstellen. Ich habe früher, als es noch keine Handys gab, habe ich mir meine Ideen immer auf meinen Anrufbeantworter eingesungen. Da bin ich in die nächste Telefonzelle rein und habe mich selbst angerufen.
Nee.
Doch, weil ich die Melodie unbedingt behalten
Auch
wollte.
schön.
Ja.
Schön.
Ja,
Übrigens, du hast
Raphael,
vorhin,
deine Top 5.
ja, aber du hast vorhin noch erwähnt, das Mädcheninternat.
Ja.
Was Penny Lane? Nee, was Quatsch.
Strawberry Fields.
Burry Field, genau. Penny Lane ist ein ähnliches Beispiel. Ja, eins der meisten Orte in den USA, wo die Fans hinfahren. Und in dem Zusammenhang habe ich mal gelesen, dass unter anderem auch das The Beatles Story Museum in Liverpool 81 Millionen Pfund umsetzt im Jahr und für 2300 Jobs sorgt. Fand ich auch nicht
Wahnsinn.
schlecht. Ja.
Ja.
So, meine Top 5.
Ja.
Platz 5, Michelle. Weil ich mich einfach daran erinnere, das war mein absolutes Lieblingslied auf dem Doppel, also blauen, roten Album, ich weiß gar nicht mehr genau. Ist ein unglaublich schönes Liebeslied, finde ich. Platz 4, Yesterday, hast du alles schon zugesagt. Platz 3, Strawberry Fields Forever, hast du auch schon alles zugesagt. Aber interessant, jetzt kommt Platz 2 ist bei mir Revolution. Und das ist deswegen interessant, weil ich empfand diesen Song damals als unglaublich progressiv. Das war für mich sowas total, sowas, das, wenn man es heute hört, kann man es nicht verstehen. Aber damals hatte ich das Gefühl, das geht total in die Zukunft, dieses Lied. Das ist so aggressiv, das ist so, und es hat sowas, sowas Maschinenmäßiges.
Geil.
Revolution. Wahrscheinlich,
Ja.
das Problem ist, man kann es jetzt nicht vorspielen. Viele kennen den Song ja vielleicht gar nicht so richtig, aber
Ja,
dann
unbedingt
hört
mal
euch den
reinhören.
einfach mal
Der
an.
ist auf dem
Ja.
White Album, oder?
Das glaube ich,
Ich
weiß
glaube,
ich
auf dem
nicht.
White Album sind Revolution 1 und Revolution 9.
Ach, guck mal an, echt.
Ja. Das war jetzt dein Platz 2,
Nein,
ne?
es ist auf dem blauen Album ist es.
Ja, aber das White Album ist ja ein Album und das blaue
Genau.
Album ist das
Ich dachte
blaue
immer, das
Album
White
ist
Album war auch. Das Blaue ist eine Compilation, die nachher erschien. Genau, natürlich.
Ja.
So, das war Platz zwei, genau. Platz eins ist, finde ich, eine der experimentellsten Stücke von Beatles, nämlich 1967, I am the Walrus.
Ach,
Ich bin das
geil.
Walross.
Ach, das ist doch von der Magical Mystery Zeit, glaube
Genau,
ich, ne?
genau.
Ach, super.
Tolles Stück,
Ja, es
Walrus.
ist
Oft
unglaublich.
gecovert.
Also, selbst wenn man nicht in der Zeit aufgewachsen ist, lohnt es sich wirklich, sich da reinzudenken und sich das alles mal vorzunehmen. Es ist wahnsinnig interessant.
Ich habe übrigens auch noch hier in dem Zusammenhang dann doch noch mal ganz kurz ein Zitat, so ganz kurz zum Thema Popkultur und Beatles.
This is the story of the birth of the Beatles. The story of how five young men would leave their native town of Liverpool to play the seedy bars and nightclubs of Hamburg. And how, in so doing, they would change the entire face of popular culture.
Tja.
Na, siehst du mal.
Wahnsinns Schlusswort. Das ist doch toll.
Genau.
Übrigens, Dokus, was ich nur sehr empfehlen kann. Einmal die sechsteilige Doku-Reihe 3-2-1, wo Rick Rubin sich mit Paul McCartney in einer unglaublich ästhetischen Atmosphäre sich Paul McCartneys Lebenswerk widmet und sie halt die Fader hoch und runter drehen und über sämtliche Sachen philosophieren. Das ist auf jeden Fall unglaublich sehenswert, Paul McCartney himself zu Wort kommen zu lassen. Und Rick Rubin beherrscht das halt super, ne? Das ist halt ein Musikproduzent und ein sehr erfahrener Musikjournalist. Und die andere Doku, die ich auch unglaublich stark empfehlen kann, ist Get Back. Da wurde ja Peter Jackson, der Produzent von Herr der Ringe, beauftragt, das existierende Filmmaterial der letzten Sessions von den Beatles aufzunehmen, Ende der 60er. Und das endete dann ja mit dem Konzert, was du gerade erzählt hattest, Raphael, oben auf dem Dach. Und das ist sehr umfangreich. Also man muss da sich wirklich ein bisschen Zeit nehmen, aber es ist so abgefahren, das restauriert zu sehen. Hatten wir ja, glaube ich, auch schon mehrfach erwähnt, ne? Die sich ständig verändernden Sehgewohnheiten. Und also so Sachen, die auf Zelluloid aufgenommen wurden, total restauriert in HD, auf so einem geilen Fernseher zu sehen und im Grunde den gestochen scharfen John Lennon zu sehen, wie er rumjammt, oder Paul McCartney, wie er gerade das Lied Get Back schreibt, das ist wahnsinnig interessant, weil das fühlt sich wirklich so an, als ob das gestern aufgenommen wurde. Und endet halt mit dem Konzert auf dem Dach und auch übrigens mit diesem mit der Polizei, die da hochkommt wegen
Ja,
Lärmbelästigung und so. Sehr unterhaltsam. Unbedingt gucken.
übrigens in dem Zusammenhang muss ich leider sagen, was ich fast nicht empfehlen würde, sind die Beatles-Filme. Die sind, finde ich, im Nachhinein, weiß ich nicht, ich habe die alle gesehen, Hard Day's Night und Help natürlich. Und der dritte wurde ja gar nicht realisiert. Da waren sie ja schon so zerstritten irgendwie, dass sie den nicht mehr gemacht haben, obwohl sie da sehr viel Geld investiert hatten schon, aber der wurde nicht umgesetzt. Aber ich finde auch die ersten, weiß nicht, aus heutiger Zeit, das finde ich, weiß ich nicht,
Aus
wirkt
heutiger
nicht
Sicht.
wirklich
Aber ich
aus
glaube,
heutiger Sicht, ja.
Hard Day's Night war dahingehend so neu, weil diese Art und Weise, so zu improvisieren, überhaupt gar nicht gang und gäbe war. Die Leute waren so vorgefertigte Stories wie bei Elvis Presley gewohnt. Und eben, dass die Beatles einfach so ein ganz normales, improvisiertes Ding da irgendwie abgeliefert haben, das hat natürlich zu dieser Beatlemania noch beigetragen.
Ja, klar.
Ja.
Ich habe auch noch zwei Dokus, die ich empfehlen kann. Die eine heißt Destination Hamburg von 2007. Das ist total spannend. Da geht es genau um diese gesamte Hamburg-Zeit, also eigentlich den Start und warum sie zu dem geworden sind, was sie sind. Denn an Paul McCartney oder ich weiß nicht, ob es Paul McCartney oder John Lennon war, sie sind eigentlich konzipiert in England, aber geboren in Hamburg. Das ist ein Zitat. Und
Cool.
dann gibt es noch eine Doku, habe ich den Namen leider vergessen, von der über die Sekretärin der Beatles. Das
Ach
ist schon
so.
erst, das ist 2016, 17 gab es die, auch super spannend. Die erzählt die gesamte Geschichte der Beatles aus ihrer Sicht. Und sie war, glaube ich, 6, 7 Jahre ganz eng an den Beatles dran. Die war ursprünglich, die hat den Fanclub der Beatles geleitet.
Ach
Am
super.
Anfang 8 Briefe und am Ende 2000 am Tag kamen da in
Super.
dem Büro an. Auch sehr spannend. Und wenn ich einen Film empfehlen darf, einen Kinofilm um die Beatles, ist es der Film Yesterday.
Geil. In diesem Sinne, Raphael, das hat Spaß gebracht heute. Was für eine Band, was für ein Phänomen. Ja, wir sehen uns nächste Woche wieder mit einem neuen Thema und ich wünsche dir einen angenehmen Abend.
Ich dir auch.
Sehr
Bis
schön.
dann.
Ciao, ciao.
Neon Vibes. Popkultur im Wandel der Zeit. Immer sonntags, überall, wo es Podcasts gibt.